Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Ich freue mich sehr, jetzt Christine Fredriksson begrüßen zu dürfen. Christine ist Gesundheitsberaterin, Bloggerin und auch selber an Hashimoto erkrankt. Ja, und gemeinsam wollen wir jetzt über das Thema Diagnostik und Ursachenfindung bei Hashimoto sprechen. Ja, und jetzt hallo Christine, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
Hallo Susan, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Und ja, wir haben ja wieder mal sehr wichtige Themen, die so vielen Hashimoto-Patienten auf der Seele brennen. Der erste Punkt ist ja die Diagnostik. Die ist ja, ja häufig sehr, sehr schwierig. Viele Menschen bekommen irgendwie erst 10 Jahre, 20 Jahre, nachdem sie eigentlich die ersten Symptome haben, häufig erst die Diagnose. Und ja, vielleicht können wir deswegen erstmal darüber sprechen, wie wird Hashimoto denn normalerweise diagnostiziert?
Ja, also wie du schon sagtest, ne, der Patient entwickelt immer mehr Symptome. Also da gibt es diese klassischen Symptome, wo normalerweise ein Arzt auch reagieren sollte, sag ich mal, wie Frieren, Gewichtszunahme, verlangsamter Puls, Erschöpfung, Haarausfall ganz oft, aber auch so Dinge wie Fehlgeburten zum Beispiel. Also das sind eigentlich immer so Themen, wo man dann wirklich nach der Schilddrüse gucken sollte. Und dann gucken die meisten Ärzte erstmal auf den TSH. Das ist ein Steuerungshormon von dem Hypothalamus an die Schilddrüse, was der Schilddrüse sagt, ob es eben mehr oder weniger oder gleichbleibend Schilddrüsenhormone produzieren soll. Und ist der TSH erhöht, was äußerst unterschiedlich interpretiert wird. Also erhöht kann schon ein Wert von 2 sein oder 3,5 oder 8, was auch immer. Ne? Also das ist total unterschiedlich, wird das angesehen von den Ärzten. Ist der TSH erhöht, wird in der Regel nach den weiteren Schilddrüsenwerten geguckt. Da gibt es die freien Werte FT3, FT4. Und dann gibt es die Schilddrüsenantikörper, davon gibt es 3. Ganz oft werden nur 2 untersucht, weil die Kasse auch nur 2 zahlt zu einem Zeitpunkt. Dann kann man ja zu einem anderen Zeitpunkt dann auch mal den dritten bestimmen. Da gibt es einmal die TPO-Antikörper. Das ist ein Enzym für die Bildung von Schilddrüsenhormonen. Also dann Antikörper gegen dieses Enzym. Ne? Das ist natürlich eigentlich fatal. Dann gibt es die Thyroglobulin-Antikörper. Auch Thyroglobulin dient zur Hormonbildung in der Schilddrüse. Und dann gibt es die TSH-Antikörper, die auf eine Hashimoto oder auch auf einen Morbus Basedow hinweisen können. Wenn diese Schilddrüsenantikörper erhöht sind, dann ist natürlich ein ganz klarer, deutlicher Verdacht auf eine Hashimoto. Und dann würde der Arzt normalerweise einen Ultraschall anordnen. Das ist nicht immer so, aber so ist eigentlich der klassische Weg. Und auf einem Ultraschall kann man dann erkennen, ob das Schilddrüsengewebe echoarm ist, also geschädigt ist. Man kann auch erkennen, ob es Verdichtungen gibt, vielleicht Knoten oder Zysten. Und man kann eben auch erkennen, ob die Schilddrüse geschrumpft ist, was sie bei Hashimoto irgendwann tut.
Mhm. Und ich finde immer, wenn man das bei Hashimoto so hört, dann denkt man eigentlich, okay, ist ja relativ einfach, kann man ja eigentlich ganz gut diagnostizieren. Und trotzdem tun sich viele Ärzte so schwer. Ne? Also ich kenne es von mir selber, bei mir ist auch unklar. Also ich habe nur die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion. Es stand aber auch immer wieder im Raum, es könnte Hashimoto sein, weil ich auch andere Autoimmunerkrankungen habe. Und zum Beispiel, ich weiß bei mir auch, es wurde geschallt, dann wurde gesagt, na, ist echoarm, aber ist alles in Ordnung. Und woran liegt das denn irgendwie, dass sich die Ärzte da so schwer tun?
Ja, also das Problem bei Hashimoto ist ja eigentlich, dass es keine Schilddrüsenerkrankung ist. Das ist es ja nur sekundär, sondern eigentlich in erster Linie eine Autoimmunerkrankung. Und eine Autoimmunerkrankung, also das Immunsystem sitzt zu 70-80% im Darm. So, das heißt, man müsste eigentlich im Darm gucken. Das ist aber, da gibt es nicht wirklich Ansatzpunkte, Parameter für, wo man gucken könnte. Irgendwann entwickelt sich ja ein Leaky Gut. Aber die Frage ist ja auch immer, was ist die Ursache? Und ganz oft sind es eben zum Beispiel Erreger, die im Darm wüten, die Leber schwächen und dann irgendwann kommt es zum Schaden an der Schilddrüse. Und die klassische Vorgehensweise guckt ja erst zu diesem Zeitpunkt, wenn die Schilddrüse schon geschädigt ist. Dann tobt das die Autoimmunkrankheit ja schon im Körper und dann ist ja schon ein großer Schaden entstanden. Ein Hashimoto, wie gesagt, ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir haben mit einem fehlgeleiteten Immunsystem zu tun. 90% aller Menschen mit Hashimoto haben eine TH1-Dominanz. Das kann man messen. Und eine TH1-Dominanz wird ganz oft durch Viren ausgelöst. Und da guckt einfach keiner. Viren sind auch schwer zu behandeln für die Schulmedizin. Es gibt Methoden, da würde ich gerne gleich auch noch drauf eingehen. Mhm. Und wenn man erstmal nur nach dem TSH guckt, dann kann man eben auch Fehler machen, weil der TSH im Tagesablauf schwankt. Das ist dann schon auch wichtig, dass die Blutuntersuchung morgens ist. Und der TSH kann supprimiert sein. Und das wird auch nicht beachtet von vielen Ärzten. Also Medikamente können den TSH supprimieren, wie Antidepressiva, was ja viele Menschen mit Hashimoto erstmal kriegen. Zu Unrecht in meinen Augen. Und eine HPU. Also Dr. Kamstig sagt ganz klar auf der Seite vom KEAG, eine HPU kann den TSH supprimieren. Das ist einfach wichtig zu wissen. Ganz oft sehe ich das, dass der TSH supprimiert ist und die freien Werte aber trotzdem niedrig sind. Oder was heißt supprimiert? Also zumindest niedrig, ne? Und das letzte Problem in meinen Augen, was diese klassische Diagnosestellung betrifft, ist, dass mit pathologischen Referenzwerten gearbeitet wird. Also man guckt sich immer den Wert an und in Klammern werden die Referenzwerte angegeben, ein niedriger und ein hoher. Und der Wert sollte eigentlich genau in der Mitte liegen, bei 50%. Wenn dieser untere Referenzwert jetzt zum Beispiel sehr niedrig gegriffen ist, eben pathologisch und nicht funktional, dann ist man ja schon krank, wenn der Wert sich in diese Richtung bewegt. Das finde ich eben auch fatal. Also die Schulmedizin guckt eigentlich dieser Erkrankung so lange zu, bis die Schilddrüse geschädigt ist und dann gibt es die Hormone. Aber das, auch die Hormone heilen nicht.
Was würdest du denn sagen, welche zusätzlichen Aspekte sollten die Ärzte denn einbeziehen, um einfach auch schneller Diagnosen zu stellen und eindeutiger Diagnosen zu stellen? Und welche Aspekte sollten vielleicht auch, ich weiß ja nicht, ob die in den Leitlinien nicht drinstehen oder so, dass man da wirklich auch mal sagen würde, okay, wenn die Werte so und so sind, wenn das Gewebe echoarm ist, wenn dies und das vorliegt, dann ist jetzt einfach mal die Diagnose, muss gestellt werden oder so, statt dass da anscheinend so ein großer Spielraum ist.
Ja, also ich würde anders ansetzen. Ich würde erstmal bei den Symptomen ansetzen. Also Professor Heufelder zum Beispiel in München ist eine bekannte Koryphäe im Bereich Hashimoto. Der hat eben zusätzlich zu den Symptomen der Schilddrüsenunterfunktion noch Symptome der Hashimoto definiert. Also Symptome, die sich von einer reinen Schilddrüsenunterfunktion eben unterscheiden, die eben nur Leute haben, die auch eine Hashimoto haben. Und dazu gehört zum Beispiel auch dieses Thema starke Infektanfälligkeit, Grippegefühl oder Entzündungsgefühl. Also bei mir war die Schilddrüse damals rot außen zu sehen. Also die Haut war permanent gerötet. Ne? Angststörungen, Panikattacken haben ganz viele Leute. Viele kriegen deswegen eben fälschlicherweise Antidepressiva, statt dass man mal bei den Hormonen oder bei den Ursachen guckt. Konzentrationsstörungen, Neuropathien, Verdauungsbeschwerden, also der Darm ist ja ganz oft beteiligt, Flüssigkeitseinlagerungen, Ödeme, Herzstolpern. Also ich finde, bei diesen Symptomen sollte halt ein Hausarzt eben auch schon an Hashimoto denken und weiter diagnostizieren, bevor er schnell zu irgendwelchen Pillen greift, insbesondere zu Antidepressiva. Und dann finde ich die Frage einfach auch sehr wichtig, was ist denn die Ursache? Also das ist eigentlich für mich die Hauptfrage. Was ist die Ursache von diesen ganzen Entzündungen? Hashimoto fällt ja nicht vom Himmel. Und ganz oft sind da eben Erreger im Spiel und Viren. Und das ist in meinen Augen, wird total vernachlässigt. Und schließlich, ich habe das eben schon angedeutet, es gibt die funktionelle Medizin. Da werden funktionale Werte angesetzt, die wesentlich kleinere Spielräume, Bandbreiten angeben, in denen sich die Werte bewegen dürfen. Wenn ein Wert dann absinkt oder zu hoch steigt, dann merkt man relativ schnell, dass man sich von der Gesundheit abweicht, bevor man krank ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Medizin mehr in die Richtung geht, denn dann können wir Krankheit verhindern. Denn das, wer eine Hashimoto hat, der kommt davon nicht mehr weg. Aber du kannst es vielleicht verhindern, wenn du mit funktionellen Werten arbeiten. Das. Mhm. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, ich habe das eben auch schon angedeutet, den Einfluss von anderen Dingen zu sehen. Also HPU habe ich angedeutet, Nebennieren ist noch ganz wichtig. Die Nebennieren haben eine ganz, ganz enge Korrelation mit der Schilddrüse. Und die können auch die Werte verändern.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Was kannst du denn Patienten raten, die jetzt denken, okay, sie haben so viele Symptome, das passt alles irgendwie zu Hashimoto, aber sie finden einfach keinen Arzt, der die Diagnose bei ihnen stellt?
Also da würde ich gerne zweigeteilt darauf antworten. Also wenn jemand noch keine, also wenn er glaubt, er hat einen Hashimoto, aber die noch keine Schilddrüsenunterfunktion, dann würde ich an seiner Stelle einfach ganzheitlich meine Ernährung umstellen. Denn damit kann man unglaublich viel machen. Also die Ernährung ist wirklich eins der größten Dinge, die man tun kann für die Hashimoto. Ich würde den Darm sanieren, denn der ist ganz oft betroffen. Nährstoffmängel auffüllen, entgiften, das ist ein großes Thema auch. Und wenn irgendein Erregergeschehen da vorliegt, das behandeln. Das kann man übrigens auch behandeln. Dann kommt es gar nicht zu Schäden an der Schilddrüse und dann bricht diese Hashimoto in der Form gar nicht richtig aus. Oder man stoppt sie und die Schilddrüse ist einfach nicht betroffen. Wenn die Schilddrüse schon betroffen ist, dann würde ich ganz selbstbewusst zum Arzt gehen. Das ist ganz wichtig, dass man dem Arzt auf Augenhöhe begegnet und ihn darum bitten, dass er nicht nur den TSH bestimmt, sondern auch den FT3, den FT4 und die Schilddrüsenantikörper. Das ist eine Kassenleiste. Das muss ein Arzt normalerweise machen. Viele tun es trotzdem nicht. Und man kann übrigens auch selber zum Labor gehen. Man kann bei Laboren, bei den üblichen Laboren normalerweise selber Blut abgeben, also sich abnehmen lassen und die Werte untersuchen lassen und das kriegt man dann in der Regel nach einem Tag dann schon das Ergebnis. Mhm. Die sind auch nicht so teuer. Die Antikörper sind teuer, aber die freien Werte nicht so. Und ich habe auf meinem Blog einen Schilddrüsenwerte-Rechner. Da kann man dann die Werte eingeben und die Referenzwerte und dann sieht man, wo sich der Wert innerhalb dieses Referenzwertes bewegt. Und das wird dann in Prozent umgerechnet. 50% wäre dann optimal, dann liegt der Wert in der Mitte. Da ist auch eine kleine Interpretation, steht auch dabei. Und wenn dann eben da was auffällig ist, dann würde ich den Arzt um einen Ultraschall bitten oder wenn er das nicht macht, dann um eine Überweisung zum Endokrinologen. Mhm. Man kann ja auch so zum Endokrinologen gehen, auch ohne Überweisung. Mhm.
Gut, das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Tipp für viele, die da einfach mit ihren Ärzten am Verzweifeln sind. Dann geht es ja jetzt um das Thema Ursachen. Also wenn ich jetzt schon weiß, ich habe eine Hashimoto-Erkrankung, dann möchten viele gerne wissen, wo liegen denn die Ursachen, weil sie sozusagen merken, okay, einfach nur die Symptome zu behandeln, das funktioniert irgendwie nicht so gut, also ich muss irgendwie an die Ursachen rankommen. Und jetzt gibt es ja ganz verschiedene Ursachen, die für Hashimoto-Erkrankungen diskutiert werden. Viele davon, da hat man sogar wissenschaftliche Belege für. Und ja, vielleicht kannst du zunächst einen Überblick geben, welche Ursachen sind denn bekannt oder werden diskutiert?
Ja, also ganz oft ist wirklich eine Viruserkrankung die Ursache für das Entstehen einer Autoimmunerkrankung und einer Hashimoto in dem Fall auch. Und an allererster Stelle steht da der Epstein-Barr-Virus, der bei ganz vielen gefunden wird. Oder auch andere Herpesviren wie Zytomegalie, Varicella Zoster. Also das sind Herpesviren, die im Körper sind und die dann eben reaktiviert werden können. Bakterien können auch sein, also können Ursache sein, wie zum Beispiel die Borreliose. Parasiten können den Darm schwer schädigen und das Immunsystem damit durcheinander bringen. Oder in ganz seltenen Fällen könnten es auch Strahlen die Ursache sein, aber das ist ganz selten der Fall. Und dann ist es meistens so, dass eine Hashimoto eben in einer Situation von starkem Stress ausbricht. Also wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, die füttern so ein Epstein-Barr-Virus zum Beispiel. Und das wäre dann eben ganz oft so eine unglückliche Kombination. Oder auch starke Hormonschwankungen, wie zum Beispiel nach einer Schwangerschaft. Ganz viele Leute kriegen ihre Hashimoto nach der Geburt ihres Kindes. Und dann gibt es weitere Faktoren, die auf jeden Fall eine große Rolle spielen, wie Schwermetalle im Körper, Jodmangel, Glutenintoleranz, die kann genetisch angeboren sein, die kann aber auch erworben sein. Daraus entwickelt sich dann ganz oft ein Leaky Gut-Syndrom, ein Östrogenüberschuss, Pille. Die Pille unterdrückt die Schilddrüsenfunktion, wissen viele nicht. Polyzystisches Ovarialsyndrom könnte eine Ursache sein. Das hat ähnliche Ursachen, ähnliche Symptome wie eine Hashimoto, also auch Gewichtszunahme, Haarausfall, Müdigkeit nach dem Essen. Das wiederum kann auch zu einer Insulinresistenz führen, die auch wiederum Entzündung im Körper fördert und damit das Immunsystem schwächt und eine Hashimoto erzeugen kann oder mit erzeugen. Vitamin-D-Mangel, instabile Halswirbelsäule und genetische Prädisposition, sagt man. Ich denke, dass nicht die Hashimoto vererbt wird, sondern dass die Ursache vererbt wird. Also wenn es zum Beispiel eine aggressive Form des Epstein-Barr-Virus ist, der dann von die Mutter aufs Kind oder auf die Tochter übertragen wird, dann hat man da ja schon mal so einen Schläfer sozusagen in sich drin, der das auslösen kann. Oder wie gesagt, eine Glutenintoleranz, haben wir auch gesagt, die kann ja auch genetisch bedingt sein. Also sowas könnte eben mit vererbt werden und dann glaube ich auch an die Epigenetik, also dass die Umwelt in der Lage ist, unsere Gene zu verändern, und so eine Umweltsituation gilt dann ja immer für eine ganze Familie. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass da gehäuft dann eben eine Schilddrüsenerkrankung da auftreten kann in der Familie.
Und wenn man jetzt an die anderen Ursachen rangeht, also vielleicht können wir da auch ein paar sozusagen einzeln durchsprechen, welche Mechanismen da genau hinterstecken. Also zum Beispiel jetzt beim Vitamin-D-Mangel. Inwiefern und warum kann denn ein Vitamin-D-Mangel Hashimoto verursachen?
Ja, unglücklicherweise haben Menschen mit Hashimoto, und zwar 90% der Menschen mit Hashimoto angeblich, eine Verwertungsstörung am Vitamin-D-Rezeptor. Dazu muss man wissen, also Vitamin D ist in seiner passiven Form ja ein Vitamin. In seiner aktiven Form ist es ein Steroidhormon. Und dieses Hormon hält eben auch das Immunsystem im Gleichgewicht. Hat man einen Mangel, schwächt man sein Immunsystem und dann ist man natürlich anfällig für Autoimmunerkrankungen. Ich denke, es ist nicht die Ursache, aber es ist eben ein Faktor, der das begünstigt. Ja.
Genau, und bei Vitamin D ist es ja auch so, dass es zum Beispiel da inzwischen wahnsinnig viele Studien zu gibt, die das wirklich belegen, ne, dass dieser Vitamin D-Mangel einen großen Einfluss darauf hat.
Ja.
Genau. Du hast schon von dem durchlässigen Darm gesprochen. Häufig wird er als Leaky Gut bezeichnet. Was sieht man da für Zusammenhänge mit Hashimoto?
Also wenn der Darm durchlässig ist, und das ist er ja auch nicht von sich aus, also dann gibt es ja irgendetwas, was diese Darmschleimhaut gestört hat. Das sind eben ganz oft Parasiten zum Beispiel oder Viren, wie gesagt. Also Epstein-Barr-Virus, ich kann es nicht oft genug sagen, auch in meinen Selbsthilfegruppen immer wieder, ist wirklich ein ganz großes Thema. Wenn dann eben so ein gestörter Darm entsteht, dann entstehen eben auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und wenn der Darm durchlässig ist, dann können eben Nahrungsmittelbestandteile unverdaut ins Blut geraten. Das sind dann sogenannte Antigene, also Fremdkörper, gegen die der Körper Antikörper schickt, um sie abzubauen. Und unglücklicherweise ähnelt das Gluten in seiner Molekularstruktur dem Schilddrüsengewebe. Und dann baut der Körper also erst das Gluten ab und verwechselt dann das Schilddrüsengewebe mit dem Antigen, in dem Fall dem Gluten, und schädigt es eben auch. Das ist wirklich unglücklich. Das führt dann zu Entzündungen in der Schilddrüse, in den Gelenken manchmal auch, auf der Haut, in den Atemwegen und im Gehirn. Und das ist dieser sogenannte Brain Fog, den viele Menschen haben mit Hashimoto und der weggeht, wenn sie Gluten nicht mehr essen. Aber Gluten nicht mehr essen heißt zu 100% kein Gluten mehr essen. Also so ein bisschen glutenfrei geht nicht.
Super, dann möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen, weil ich jetzt irgendwie wieder so reingequatscht habe?
Alles gut. Also ich glaube, wir haben wirklich viele wichtige Themen angesprochen. Wichtig für die Leute, das haben sie verstanden. Nehmt eure Gesundheit selber in die Hand und macht was über die Ernährung.
Ja, genau. Und über die ganzen anderen Ursachen, die wir angesprochen haben. Ja. Super. Dann ganz, ganz vielen Dank an dich, Christine, dass du hier warst, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ganz, ganz vielen Dank auch an dich zu Hause, dass du hier eingeschaltet hast beim Hashimoto-Kongress. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.